Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Sie hat über den Totalitarismus und die Banalität des Bösen nachgedacht und bedeutende Texte dazu geschrieben. Hannah Arendt, eine viel bewunderte und diskutierte politische Denkerin, die aber auch ganz andere Seiten hatte. Sie schrieb nämlich Gedichte und ein Märchen, das jetzt überraschenderweise entdeckt werden kann. Die weisen Tiere heißt es, und wie es zu dieser Entdeckung aus dem Nachlass kam, darüber spreche ich gleich mit der Schweizer Literaturwissenschaftlerin Hildegard E. Keller. Hannah Arendt ist bestimmt eine der am meisten bewunderten und auch erforschten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. Und bei einer solchen Person, da ist es schon überraschend, wenn eine völlig neue, unerwartete Facette entdeckt wird, wie ein Märchen. Die weisen Tiere heißt es, eine Entdeckung aus dem Nachlass. Und jetzt mit Zeichnungen und einem Nachwort der Schweizer Autorin und Literaturwissenschaftlerin Hildegard E. Keller erschienen. Und mit ihr bin ich jetzt in einem Studio in Zürich verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Keller. Schön, Sie zu sprechen.
Ja, guten Morgen, Frau Gerg.
Waren Sie denn,
mich auch.
Ja, waren Sie auch so überrascht, dass Hannah Arendt überhaupt diese Seite hatte und Märchen erzählen wollte und konnte?
Ich war überrascht über sehr vieles. Ich habe ja sehr lange recherchiert in diesem Nachlass, damals, als ich die Recherchen für den Roman Was wir scheinen gemacht habe. Und da habe ich vieles entdeckt. Vieles überraschender auch. Briefe zum Beispiel mit Personen und natürlich dieses Gedicht, dieses Märchen, diese Erzählung gehört dazu, ja.
Und wie, erzählen Sie uns doch mal, wie dieser Text überhaupt dann zu Ihnen gekommen ist, wie der entdeckt wurde. Wie kann das sein, dass bei so einer bekannten Frau es dann doch noch Sachen gibt, die keiner kennt?
Ich glaube, das hängt mit dem Bild zusammen, das gepflegt wird, das Bild der Frau, die auf dem Sockel steht, das Denkmal. Und wer auf ein Denkmalsockel kommt, muss Abstriche, da müssen Abstriche gemacht werden, weil sonst ist das Bild ja viel zu komplex gewissermaßen. Und da hat halt dann die Totalitäre, die Denkerin, die Staatsphilosophin und so weiter, die hat dann halt besser Platz als schräge Dinge, vereinzelte Dinge, die auch gar nie publiziert worden waren, wie zum Beispiel die Gedichte. Die sind ja seit einigen Jahren verfügbar, aber nicht besonders bekannt. Mhm. Die haben es nie quasi in den Kanon so richtig geschafft. Und das mit dem Märchen, das war ähnlich. Also ich, man hat ja diesen digitalisierten Nachlass in der Library of Congress. Das verdanken wir dem Nachlassverwalter, der leider jetzt gestorben ist, Jerome Cohn, der hat das damals verfügt, dass sehr, sehr vieles, fast alles online ist. Es ist nicht ganz alles. Manchmal muss man quasi erfragen, gibt es dazu noch was? Aber da habe ich in einer lapidar beschrifteten Schachtel gewissermaßen, Miscellanea oder sowas hieß das, halt viele, viele kleine, komische Dinge gefunden. Und da war dieses Typoskript beidseitig beschrieben, ganz eng, Maschinenschrift, schwer zu lesen. Das habe ich dann dort gefunden und transkribiert.
Und wir können
im Rahmen meiner Arbeit am Roman, also 2019/20.
Wir können ja erstmal die Geschichte uns ein bisschen angucken. Die weisen Tiere heißt es, geht um ein kleines Mädchen, eine Gänsemagd. Im Krieg lebt sie, da heißt sie, Eiscreme schmeckt nur noch nach Wasser, Schokolade gibt's auch nicht mehr. Und dann taucht da auf einmal beim Gänsehüten so eine ganz unbekannte Gans auf. Die hat so einen dunklen Fleck auf der Brust und als sie davonfliegt, da will das Mädchen hinterher. Jetzt kennen Sie sich ja mit Hannah Arendt wirklich sehr gut aus. Ist das eine Geschichte, wo Sie sagen würden, da tauchen auch Motive aus ihrem Denken auf?
Ja, auf jeden Fall würde ich das sagen. Obwohl wir müssen ja irgendwie berücksichtigen, wann dieser Text entstanden sein könnte. Und ich glaube, das waren keine Zeiten, wo sie sich wirklich mit Ja, sie hat sich noch nicht mit den großen Themen Totalitarismus und so weiter beschäftigt damals, aber es war auch nicht, noch nicht mehr die Zeit zum Beispiel der Beschäftigung mit Rilke oder der Theorie, Liebestheorie von Augustinus und so weiter, also Frühthemen ihres Werks. Und natürlich, wenn wir jetzt im Rückblick mit dem Wissen, was wir haben von ihr, auch ihr Humor, ihr Schalk, den man vor allem aus dem Briefwechseln, aus bestimmten Briefwechseln kennen kann, wenn man da jetzt nochmal in diese Zoologie reingeht, die weisen Tiere, die vielen Tiere, die da vorkommen, ja, da denkt man schon doch, das eine oder andere Tier, das passt ja gut zu ihr.
Zum Beispiel, welches denn?
Zum Beispiel das Mondkalb.
Ja, das mag das ich passt. Auch gern.
Das Mondkalb, hat Ihnen das auch gefallen? Ja.
Sehr gut, das heulende Mondkalb.
Ja, es heult und heult und steht da schon in tiefen Pfützen drin in meinem Bilderbuch. Mhm. Und das ist ganz lapidar kommentiert. Das ist auch eine ganz kleine Episode. Aber das Mädchen realisiert also sowas Langweiliges wie ein Mondkalb, also ein Tier, ein Wesen, das nur weint, sich selber eigentlich bemitleidet. Das ist ja sowas von langweilig und es läuft einfach weiter. Das passt unerhört gut zu ihr. Sie hat Selbstmitleid, hat sie ganz viel Skepsis gegenübergebracht, ganz viel. Egal in welchen Gattungen, wo das vorkommt, Briefwechsel und so weiter. Mit Selbstmitleid, da hatte sie echt nichts am Hut.
Da tauchen ja auch noch mehr Tiere auf, die sie dann unterwegs trifft. Der Löwe, der eben neben einem Lamm schläft oder dann auch, finde ich, ziemlich voraussetzungsreiche Figuren wie der Pegasus oder Leviathan. Muss man das alles erkennen und entschlüsseln können, um diese Geschichte so richtig genießen zu können? Oder denken Sie, das funktioniert auch so?
Ich denke, es funktioniert auch so, aber vor allem ist es ja relativ gut erklärt, also die Tiere. Manchmal kommt das Mädchen ja zu einem Tier und ja, kann da nicht recht erkennen, was ist das jetzt? Also dieser gigantische Leviathan, der in einem Teich da herumschwappt und mit seinem Riesenschwanz quasi schlägt, der erklärt sich ja dann selbst. Ich bin der Leviathan und so lange muss ich mit dem lieben Gott spielen am Tag. Er spielt mit mir, dann darf ich mich so und so lange ausruhen und wenn ich mich ausruhe, dann soll ich besonders freundlich sein zu Kindern, gewissermaßen. Das hat ihm der liebe Gott eingetrichtert. Also eine hochinteressante Figur, wenn wir denken, dass dieser Leviathan ja das Untier aus der Tiefe ist, die Verkörperung des Bösen in der Bibel und so weiter, bekommt hier eine ganz andere Färbung, eine kindgerechte Färbung. Und eben im Dialog sagt es, wer es ist. Oder auch das Kamel. Da gibt's ja zuerst so ein kleines Missverständnis, weil das Mädchen kommt zu einem ganz armseligen, himmeltraurig, mageren Kamel und hat natürlich sofort Mitleid. Und dann muss es sich Korrekturen gefallen lassen vom Kamel, weil dieses Kamel findet sich selber natürlich überhaupt nicht arm dran. Es ist das berühmte Kamel aus der Bibel, das vielleicht eine der ganz wichtigen Missionen hat, nämlich es wird avisiert, sofern es sich eine kleine Chance ergibt, dass ein Reicher in den Himmel kommen könnte.
Also da wird auch mit der Bibel gespielt, fand ich. Das hat ja doch auch irgendwie eine Leichtigkeit, die auch überrascht.
Ja, auf jeden Fall. Auch das mit dem Löwen und dem Lämmchen. Ja, natürlich. Das sind biblische Voraussetzungen, die zum Teil erklärt werden, zum Teil aber auch gespielt werden, sodass man annehmen muss. Ja, doch, vielleicht konnte das auch früher noch besser vorausgesetzt werden.
Die Leichtigkeit, Frau Keller, hat es aber auch durch Ihre hinreißenden Zeichnungen. Hatten Sie denn da gleich, als Sie den Text, wie Sie vorhin so schön beschrieben haben, da so mühsam entziffert haben, gleich so einen Film im Kopf? Oder wie ging das vonstatten, dass Sie da so schöne Bilder dazu gefunden haben?
Das ist schön, danke, vielen Dank. Kann man nicht wirklich so sagen. Also, Das war ja zuerst auch die wichtige Frage, welche Tiere bekommen quasi eine Bühne? Wer wird dargestellt? Wer wird wie dargestellt? Wer wird sogar mehrfach dargestellt, wie das Kamel oder der Elefant oder auch Pegasus, also die wichtigen Tiere? Nein, das war eine große, große Entdeckungsreise für mich selbst auch, auch in quasi in ästhetischer Hinsicht, in grafischer Hinsicht, welche Art von Technik möchte ich verwenden? Farbstift, Bleistift, Federzeichnungen, koloriert und so weiter. Das war toll, das war eine Entdeckungsreise und ich habe so ganz viel eigentlich erst entwickelt und es könnte vielleicht auch ganz anders aussehen. Aber ja, jetzt
mir hat es gut
so
gefallen.
Aus.
Ich meine, meine Lieblingsstelle ist der große Elefantenpopo, der fast das ganze Bild ausfüllt und mit diesem kleinen Mädchen daneben so rausläuft. Also das, dieses Verspielte mochte ich. Und das schreiben Sie ja auch nochmal im Nachwort, dass jede von Ihnen, also Sie und Hannah Arendt, da doch auch so eine persönliche, verspielte Seite zeigen in diesem Märchen, die Sie beide auch mit der Heldin der Geschichte verbindet. Was ist denn für Sie der Verbindungspunkt, dass die raus will in die Welt und sich so selbst ermächtigt?
Ja, das war mir natürlich ganz wichtig, aber ich kann vielleicht noch einmal verweisen. Wie gesagt, ich habe Jahre zugebracht beim Schreiben dieses, Recherchieren und Schreiben dieses Romans, Was wir scheinen. Und da ging es mir auch darum, andere Seiten zu entdecken. Und ich hatte keine Mühe, viele, viele andere Seiten zu entdecken. Und mit dieser Hannah Arendt eine neue Lebensreise zu machen. Insofern passt das zu diesem kleinen Mädchen, das sich ein ja, es bricht einfach auf und macht seinen Weg und vom einen zum anderen und manchmal bekommt es gute Ratschläge und findet den Weg leichter. Manchmal misstraut es, wie zum Beispiel dieser Schlange, wo das Mädchen sehr schnell weiß, oh, mit der lege ich mich besser nicht an, da gehe ich mal weiter. Das ist ja die böse Tuschelschlange, die allen die bösen Ideen eingibt. Das war das Spielerische im Grunde genommen auch, eine Figur neu entdecken zu können, die eben nicht die Figur oder nicht nur die Figur vom Denkmal ist, die diese bestimmten Bilder, die jeder kennt. Sie haben ja auch im Nachwort ein Foto zum Beispiel, ein praktisch unbekanntes Foto. Das zählte auch für mich dazu, dass man Bilder von dieser Frau zeigt, die, wo niemand sie erkennt. Wer ist denn das hier? Ah, das ist sie. Ja, so sah sie mal aus. Ja, das war sie mal. So ging sie mal in den Karneval. Und wer ist das daneben in seinem Pajazzo-Kostüm? Ja, das war ein wichtiger Freund, der nachher kaum eine Rolle spielt in diesen ganzen großen Forschungsarbeiten, weil er Psychoanalytiker wurde und nach Israel ging. Aber das war ein wichtiger Mann. Und eines der allerletzten Gedichte hat sie über ihn geschrieben, Erich Neumann. Das ist eine Lust für mich, neue Facetten zu entdecken, zu einer Figur ein größeres, neueres Leben zu geben, als sie in unseren Köpfen normalerweise hat.
Hildegard E. Keller, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Zürich.
Danke.
Und das Märchen, das Hildegard Keller illustriert hat und mit einem Nachwort versehen hat, ist unter dem Titel Die weisen Tiere erschienen in der Edition Maulhelden. Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu, der in Untersuchungshaft sitzt, von seinem Amt suspendiert wurde, aber oder weil er der wahrscheinlich aussichtsreichste Oppositionskandidat ist, beschäftigt nicht nur die Menschen in der Türkei. Auch bei den Berlin-Istanbuler Literaturtagen in der Berliner Staatsbibliothek, die sich in ihrer zweiten Ausgabe mit Kriminalliteratur beschäftigt haben, da wurde auch darüber diskutiert. Gerd Brendel hat dort Schriftstellerinnen und Schriftsteller zwischen Chronistenpflicht und Hoffnung getroffen.
Der Untertitel der Berlin-Istanbuler Literaturtage, Tatort Berlin, klingt nach Thema verfehlt. Denn in diesen Tagen richten sich alle Augen auf den Tatort Istanbul, wo gerade ein serialer Politkrimi stattfindet mit der Verhaftung des Istanbuler Oberbürgermeisters Ekrem İmamoğlu und die Demonstration dagegen. Als bittere Ironie erweist sich da, dass die Organisatorin, die Schriftstellerin Burcu Agat, den Schwerpunkt in diesem Jahr auf Kriminalliteratur gelegt hat.
Ja, ich lache, aber tief in mir gibt's eigentlich Tränen.
Agats Hauptfiguren sind meist Frauen, so auch in ihrem aktuellen Roman, der sich über ein halbes Jahrhundert erstreckt. Vom Berlin der 20er Jahre bis in die Türkei der Nachkriegsjahre. Im Mittelpunkt Leyla, die vor ihrem Ehemann von Istanbul nach Berlin flieht und bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit dem Kind eines jüdischen Freundes zurückkehrt. Ein Mord passiert. Solange die Zeit stehen bleibt, so der Titel der demnächst geplanten deutschen Übersetzung, ist ein Politthriller. Auch die anderen türkisch schreibenden Kollegen, Kolleginnen, die Agat eingeladen hat, schreiben alles andere als leicht verdauliche Trivialromane.
Krimi ist politisch. Das ist meine Meinung.
Nicht nur Agats Meinung. Im aktuellen Roman von Barbaros Altu geht es um den Mord an dem jungen homosexuellen Güneş in einer türkischen Kleinstadt und darum, wie Polizei und Gesellschaft die Tat vertuschen. Altu selbst hat den Tatort Istanbul nach dem Putschversuch gegen Erdogan 2016 den Rücken gekehrt und lebt seitdem im Berliner Exil. Und hier erscheinen Barbaros Altus Bücher in türkisch und deutscher Übersetzung bei einem kleinen Verlag.
Berlin for me is my country.
Berlin ist zu meinem Land geworden. Nicht Deutschland, aber Berlin.
Maybe not Germany, but Berlin is my country.
Einer, dessen letzter auf Deutsch erschienener Roman am Tatort Berlin spielt, ist Ahmet Ümit. In das Land der verlorenen Götter werden Kriminalkommissarin Yildiz Karasu und ihr Kollege Tobias zum Schauplatz eines grausamen Verbrechens gerufen.
Hayır, ürkmemişti Başkomiser Yıldız. Yardımcısını durduran görüntüyü merak ediyordu sadece.
Doch Hauptkommissarin Yıldız war keineswegs erschrocken. Vielmehr war sie neugierig auf den Anblick, der ihren Assistenten zurückprallen ließ. Sie legte einen Schritt zu, war rasch bei der Tür und berührte Tobias an der Schulter. Er schrak zusammen, starrte Yıldız überrascht an, als sehe er sie zum ersten Mal.
Hä? Burası... Burası mezbahaya dönüşmüş, Chef. Her yer kan.
Hier sieht's aus wie auf dem Schlachthof, Chef. Alles voller Blut.
Dem Opfer wurde das Herz herausgeschnitten. Ein Ritualmord zu Ehren Zeus, eine deutsch-türkische Familienfehde, ein rassistischer Mord. Ümit spannt den Bogen vom Berliner Pergamonaltar bis zum türkischen Bergama, dem antiken Pergamon, von antiken Göttergeschichten bis in die politische Gegenwart. Die spielt in allen seinen Kriminalromanen die Hauptrolle, seit Ümits Anfängen, als er vor über 40 Jahren nach dem Militärputsch Anfang der 80er Jahre für eine linke Zeitschrift über die Verhaftung eines Genossen berichtete.
İşte ben o raporu yazarken, 22 yaşındayım.
Eigentlich schrieb ich eine Erzählung, damals mit 22, und ich habe nicht groß darüber nachgedacht. Und ein Wunder passierte. Dieser Bericht wurde in einer politischen Zeitschrift veröffentlicht, die in 40 Sprachen übersetzt wurde. In 40 Sprachen. Meine erste Erzählung. Würden Sie da nicht auch auf falsche Gedanken kommen?
Vom linken Aktivisten wurde Ahmet Ümit zum Bestsellerautor, der in seinen Romanen von Korruption und politischen Morden erzählt.
Der Autor ist ein Zeuge seiner Zeit.
Das gilt auch für die Gegenwart.
In diesem Moment sind Millionen Menschen auf der Straße, die für ihre demokratischen Rechte kämpfen, gegen eine autokratische Regierung.
Hat Ahmet Ümit Hoffnung?
Natürlich habe ich Hoffnung. Millionen Menschen, nicht nur in den Großstädten, sondern auch in kleinen Städten, sind auf der Straße. Das muss einfach etwas bewirken.
Gerhard Brendel war für uns bei den Berlin-Istanbuler Literaturtagen in der Staatsbibliothek Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Machtmissbrauch in der Kulturszene, solche Schlagzeilen, die gibt es ja immer wieder aktuell, auch gerade in der Hauptstadt, wo am Berliner Ensemble Mobbing und Ausbeutungsvorwürfe im Raum stehen. Um genau so eine Gemengelage an einem Theater in Berlin geht es auch im neuen Roman der Potsdamer Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel. Der Einfluss der Fasane heißt das Buch und Wiebke Poromka hat es gelesen. Wer wirft denn da in dieser Geschichte wem was vor?
Es gibt zum einen, erstmal schon länger gab es Vorwürfe gegen einen Berliner Theaterintendanten, Kai Hochwert heißt er bei Antje Ravik-Strubel. Und da geht es genau darum, was Sie schon gesagt haben, Machtmissbrauch, Übergriffigkeit auch. Und dann gab es einen speziellen Fall, der dann sehr groß durch die Presse gespielt wurde. Da wurde dem Hochwert nämlich vorgeworfen, dass er eine junge Schauspielerin zur Abtreibung gezwungen hat. Und die Redakteurin, die Kulturchefin einer Berliner Zeitung, die das als erste geschrieben hat in einer dicken Schlagzeile, das war Hella Kahl, das ist die Protagonistin des Romans von Antje Ravik-Strubel. Und was nun passiert, und damit geht der Roman los, der Kai Hochwert nimmt sich das Leben. Und wenn man ihm jetzt böse will, auch noch im Nachhinein relativ öffentlich wirksam, der bringt sich nämlich um in Sydney vor dem Opernhaus. Dahin hat er seine Frau, die eine berühmte Opernsängerin ist, begleitet. Und Hella Kahl erfährt von diesem Tod auf den ersten Seiten des Romans, und zwar aus der Zeitung, die sie morgens aus ihrem Briefkasten nimmt in ihrem Potsdamer Haus. Und da ahnt man schon, da ist irgendwas seltsam, weil normalerweise hätte sie als Feuilleton-Chefin natürlich direkt von ihrer Zeitung kontaktiert werden müssen.
Und geht es dann jetzt darum, dass sie quasi so ihren Anteil an diesem ganzen Fall analysiert in dem Buch? Also auch quasi diese Ambivalenz, wo Opfer zum Täter wird und umgekehrt?
Ja, auf der einen Seite probiert sie zu verstehen, warum der Hochwert sich das Leben genommen hat. Heimlich gesteht sie sich dann auch ein, dass ihre Schlagzeile über diese erzwungene Abtreibung vielleicht so ein bisschen auf wackeligen Füßen gestanden hat. Und vor allen Dingen erlebt sie aber jetzt in rasantem Tempo, wie die Stimmung kippt und sich gegen sie wendet. Also von der Zeitung wird sie sofort freigestellt, dann kriegt sie viele Angriffe aus der Öffentlichkeit. Ihr wird auch Müll in den Vorgarten gekippt. Und das Problem ist so ein bisschen, wie sie sich in dieser ganzen Gemengelage verhält. Sie muss nämlich relativ früh ein Interview geben, wo sie eben befragt wird nach ihrer Berichterstattung. Und da gerät sie total ins Schlingern und sagt dann am Ende sinngemäß, ja, dann bin ich halt das, worüber ich auch immer geschrieben habe, so eine kopflose Presse. Und das darf einem natürlich nicht passieren in so einer Lage. Da muss man irgendwie journalistisch und souverän reagieren und nicht so emotional.
Aber offenbar ja dann auch irgendwie eine schwierige Figur, die vielleicht gar nicht so zur Identifikation sich eignet. Geht man dann trotzdem so mit den ganzen Roman durch?
Man geht mit, aber deshalb, weil der Roman wahnsinnig komisch ist. Das ist jetzt vielleicht erstmal überraschend, wenn man von dem Thema hört, auch wenn man die vorherigen Romane von Antje Ravik-Strubel kennt. Aber das ist wirklich bewusst ein Roman, der sich so den Mitteln der ja wirklich Boulevardkomödie bedient. Die Hella Kahl beispielsweise ist eine Frau, die immer so Sätze über sich selbst sagt, so Selbstcharakterisierung, immer sowas wie, so war sie, Hella Kahl, sie kam dem Schicksal zuvor. Sie spricht sich da dann auch immer in der dritten Person oder an oder sowas wie, denn so war sie, Hella Kahl, sie ließ sich von niemanden unterbuttern. Und als Leserin und als Leser weiß man natürlich immer schon mehr, weil man sieht, ja, sie lässt sich unterbuttern und sie kommt dem Schicksal leider gar nicht zuvor, sondern sie gerät ganz schön ins Straucheln. Und das macht eben dieses komödiantische Potenzial aus, dass man sie so in ihrem Scheitern mitverfolgen kann.
Und wie ist das überhaupt erzählt? Also ist sie die Erzählerin? Gibt es da viele Rückblenden? Wie wird dieser Fall da so von Antje Ravik-Strubel quasi komponiert? Das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen.
Ja, man verfolgt sozusagen diesen Abstieg der Hella Kahl über mehrere Tage hinweg. Und da in diesen, während dieser Tage, wo sie äußerlich erlebt, wie sie demontiert wird, erinnert sie sich unter anderem auch an die Begegnung mit diesem Hochwert. Den kannte sie von so Stehtischempfängen am Theater. Und das Interessante ist, und da wird der Roman, auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, er ist eine Boulevardkomödie, da kriegt er auch was sehr Scharfes, Böses, weil da geht es vor allen Dingen auch um Fragen des Klassismus, der eben auch in so einem kulturellen Milieu einfach weiter existiert. Und was nämlich den Hochwert und die Hella Kahl verbunden hat, ist, dass sie beide eher aus einfachen Verhältnissen kommen. Und ich glaube, oder ich lese das so, dass Hella Kahl diesen Hochwert, auch wenn sie ihn unsympathisch fand, auf gewisse Weise bewundert hat. Das war so jemand, der konnte mit so ein, zwei Sätzen in so einer städtischen Unterhaltung jemanden einfach total demontieren. Und das ist eben was sie ja bewundert, was sie sich selbst immer wieder drauf schaffen muss. Und sie ist sehr viel damit beschäftigt, so zu überspielen, dass sie beispielsweise nicht so gut Englisch kann oder dass sie immer Redewendungen durcheinander bekommt. Sie ist also nicht so sicher auf dem Parkett, wie sie das gerne sein würde. Und mein Eindruck ist, dass sie genau deswegen so stark gegen diesen Hochwert opponiert, im Grunde aus so einer Verbundenheit eigentlich, die dann in so eine Aggression umschlägt. Also eben nicht hier auch wieder, was ich schon gesagt habe, nicht souverän, sondern emotional.
Und dieser ganze Themenkomplex erscheint die Autorin jetzt stark zu beschäftigen, weil auch schon in ihrem buchpreisgekrönten Roman Blaue Stunde ging es ja um Machtmissbrauch und MeToo. Hat sie das jetzt ähnlich gut in den Griff gekriegt, das Thema?
Also sie macht es eben ganz anders und das ist erstmal überraschend. Blaue Frau, das war ja ein Roman, der sehr wuchtig, sehr poetisch war, der tatsächlich die traumatischen Erfahrungen, die Opfer sexueller Gewalt machen, in Bilder fasst, der auch sehr konzise und sehr wütend geradezu beschreibt, was passiert denn, wenn man sich als Opfer sexueller Gewalt juristisch wehrt gegen die Täter. Und das Interessante, und das unterläuft Antje Ravik-Strubel in diesem Roman, glaube ich, nicht nur, das macht sie extra, im Grunde geraten diese Opfer, diese ganze Frage, was ist da überhaupt wirklich passiert, die gerät total aus dem Blick, weil es eben in dieser medialen Dynamik, in der wir uns alle befinden, letztlich dann einfach nur noch um Klicks geht, um Aufmerksamkeit und nicht mehr um die Sache selbst. Und darin liegt dann aber wiederum auch die Abgründigkeit und die Stärke dieses Buches, dass es im Grunde so ein bisschen wie Jasmina Reza in diesen ganz
die haben
bösen,
wir auch gleich noch in der Sendung.
Wunderbar, in so bösen Gesellschaftssatiren, ne, dass einfach das leicht daherkommt, aber im Grunde ist das Abgründige das, was so an den Rand gedrängt wird. Und das zeigt sie wirklich ganz wunderbar in diesem Buch.
Wiebke Poromka über den neuen Roman von Antje Ravik-Strubel, Der Einfluss der Fasane. Beim Fischer Verlag ist das Buch erschienen und es kostet 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Antonia. Ich bin Studentin, 22, lebe in Augsburg und sitze gerade hier im Dompark und lese ein wunderbares Buch, nämlich Dahlmeier, Der Traum vom schönen Leben von Lisa Graf. Da geht es um die Anfänge von Dahlmeier, der Ende des 19. Jahrhunderts ein Feinkostladen war und alle möglichen Produkte aus der Welt in München verkauft hat. Und den Dahlmeier gibt es auch bis heute noch. Genau, und der steht natürlich für den Blott unter ganz vielen Herausforderungen. Also Geschichtswissen schön verpackt, würde ich mal sagen. Deswegen finde ich auch Romane mit historischem Hintergrund und dann auf teilweise wahren Begebenheiten sehr, sehr spannend, weil man einfach sein Wissen erweitern kann. Ist ein Schmöker, hat schon auch 451 Seiten, aber ja, bei dem schönen Wetter und wenn man viel Zeit hat in den Semesterferien, dann geht das wunderbar.
In Augsburg liest Antonia den ersten Band der Dahlmeier-Saga von Lisa Graf, Der Traum vom schönen Leben, erschienen beim Penguin Verlag für 16 Euro. Jasmina Reza ist eine der meistgespielten französischen Dramatikerinnen. Ihr Stück Der Gott des Gemetzels wurde ja von Roman Polanski prominent besetzt verfilmt. Darin geht's wie meist bei ihr um menschliche Abgründe und moralischen Verfall. Und den hat die Schriftstellerin auch bei zahlreichen Strafprozessen beobachtet, denen sie erstmal nur so aus Interesse beigewohnt hat, dann aber doch angefangen hat, sich Notizen zu machen und aus denen wurden dann schließlich Erzählungen. Die Rückseite des Lebens heißt das Buch, das zeitgleich auch als Hörbuch herausgekommen ist und Tobias Wenzel stellt es vor.
Eines Novembermorgens verlässt Fabienne Cabou ihre Wohnung, um ihre Tochter an einem Strand von Berg den Wellen zu überlassen.
So schreibt Jasmina Reza in Die Rückseite des Lebens über eine Tat, die tödlich endet. Aber schnell wird klar, Reza ist eben keine Gerichtsreporterin, sondern Schriftstellerin und hat einen dementsprechend anderen Blick.
Wenn die Geschichte einfach ist, hängt alles von der Erzählung ab,
sagt Reza über denselben Fall und beschreibt, wie der Verteidiger seine Mandantin als von Halluzinationen getrieben schildert, während der Staatsanwalt ihr Vorgehen als geradlinig und hartnäckig erscheinen lässt. Die französische Autorin interessiert in ihrem Buch, in dem sie 20 Strafprozesse an französischen Gerichten thematisiert, nicht die juristische Bewertung, sondern der existenzielle Kern. Da ist es durchaus schlüssig, dass dieses Buch auch Geschichten aus Rezas Alltag enthält. Den großen Dramen vor Gericht entsprechen hier oft die kleinen Dramen im Privaten. Etwa, wenn sie beschreibt, wie ihr Ehemann Didier mit dem gemeinsamen 11-jährigen Sohn Nathan Urlaub in einem Hotel in den Bergen macht.
Als er nach der Sauna im Bademantel zurück ins Zimmer kommt, findet er Nathan in Tränen aufgelöst vor dem Fernseher. In Paris schneit es. Nathan will nach Hause und den Schnee in Paris sehen. Didier lacht und zeigt auf die weißen Gipfel vor dem Fenster. Doch dem Kind ist der Schnee auf den Gipfeln Schnurz. Es will den Schnee auf den Geländern und dem Gartenzaun sehen, die es kennt.
Sprecherin Birgitta Assheuer ist eine Idealbesetzung für die Hörbuchfassung. Sie trifft immer den Ton und die Zwischentöne. Die sind bei Reza auch melancholisch. Etwa, wenn sie mit ihrem Agenten durch Berlin spaziert und plötzlich der Gebrechlichkeit des Agenten und damit des Lebens überhaupt gewahr wird. Nach solch sensiblen Passagen kann man durchaus zusammenzucken, wenn man dann wieder mit den menschlichen Abgründen vor Gericht konfrontiert wird. Delila etwa rammt in einer Pariser Metro einem schwarzen Mann ein Messer in den Bauch und begründet das so.
Er hat seine Maske unter der Nase getragen. Ich habe ihm gesagt, er soll sie richtig aufsetzen. Er hat gesagt, er würde seine Maske lassen, wo sie ist. Da bin ich ausgeflippt.
Während der Tat beleidigt sie den Mann rassistisch, obwohl sie selbst als Tochter einer Marokkanerin und eines Algeriers Opfer von Rassismus sein könnte. Reza will aber wissen, wie die Frau zu dieser wütenden und gewalttätigen Person geworden ist. Die Autorin kritisiert, dass vor Gericht zu wenig auf Delilas schwierige Sozialisation vom Heimaufenthalt bis zur Erfahrung von Gewalt eingegangen worden sei.
Im kleinen Raum des Strafgerichts holt man nicht aus. Man hat keine Zeit, zurückzublicken und die Geschichte von Dalilas dunklem, zerklüftetem Gesicht genauer zu ergründen.
Geradezu fassungslos macht die Autorin eine Richterin in einem Fall, in dem ein Mann, der offensichtlich unter Wahnvorstellungen leidet, die Familie seiner Frau niedermetzelt. Danach zerstückelt er die Leichen, weidet sie aus und verteilt alles auf seinem Hof.
Die vorsitzende Richterin ist emsig und stur. Sie hält daran fest, dass er überlegt gehandelt hat. Sie will den unkontrollierten, verzweifelten loswerden. Sie glaubt an Gut und Böse.
Jasmina Reza, diese begnadete Beobachterin, sieht, das belegt dieses großartige, nachdenklich stimmende Hörbuch, eben nicht nur schwarz und weiß, sondern unzählige, faszinierende Grautöne in den Seelen der Menschen. Ganz gleich, ob sie ihnen im Alltag oder vor Gericht begegnet.
Tobias Wenzel über die Hörbuchfassung von Jasmina Rezas neuem Erzählungenband Die Rückseite des Lebens. Übersetzt aus dem Französischen hat die Texte Claudia Hamm und die Lesung mit Birgitta Assheuer ist bei Hörbuch Hamburg erschienen.